Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Aber bei der Vorstellung von den beiden Mitgliedsgemeinden natürlich auch eins nicht vergessen: die großzügige Unterstützung von unserem Freistaat. Sowohl beim Klärwerksbau als auch bei unserem Blockheizkraftwerk. Das mal so ganz kurz zur Vorstellung von unserem Verband.
Ja, vielen Dank, Herr Bürgermeister. Wir können festhalten, es ist ein kleiner Zweckverband, in dem so eine Neuentwicklung stattgefunden hat. Und es wurde eine Technik in Angriff genommen, die eigentlich in den letzten 100 Jahren nicht mehr in aller Munde war. Der Stirling-Motor in Europa fast vergessen. Frau Professor Heinrich, warum wurde dieser Motor plötzlich wieder interessant?
Ich würde erst mal damit anfangen, warum wurde er uninteressant? Genau, weil wie die Sanduhr uninteressant wurde. Weil diese Sanduhr, die bringt uns das Prinzip des Stirling-Motors so ein bisschen nahe. Und zwar ist ja das Hauptprinzip, Bewegung entsteht deshalb, weil innerhalb des Stirling-Motors etwas von einer Seite zur anderen sich bewegt. Das Gas. Ne? Und ja, wenn man sich hier diese Sanduhr anschaut, dann wird klar, um den Stirling-Motor zu nutzen, braucht man selber Zeit. Und das ist in Heutzeit eigentlich unmodern. Ich sage Ihnen mal so ein paar Fakten. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war der Stirling-Motor eine gute Alternative zur Dampfmaschine. Und bei Dampfmaschine, da denken ja alle Männer gleich an die Harz-Querbahn zum Beispiel. Und wer schon mal mit der Harz-Querbahn gefahren ist, der weiß, dass auch zum Reisen mit der Dampfmaschine Zeit braucht. Und dass da auch immer der Wechsel der Richtung entscheidend ist. Und so ist das auch beim Motor. Da muss immer die Richtung gewechselt werden. Was wird auch klar, wenn man durch den Harz mit der Harz-Querbahn reist, dann braucht man Zeit. Dann muss man das genießen wollen. Und dann kriegt man dadurch Kraft. Und so war es, dass man diesen Stirling-Motor genutzt hat im 19. Jahrhundert nicht nur für Pumpen, um Bergwerke zu entwässern, sondern auch für Schiffe, um die anzutreiben. Sie sehen, das muss eben sein. Und auch da braucht man eine ruhige Hand und Zeit. Ja, und das Hauptanwendungsgebiet war der Einsatz als Kraftwerk bei kleinen Betrieben. Und ja, wann ist es uninteressant geworden, dieser Stirling-Motor? In dem Moment, als die Zeit weg war. Und das war dann 1920. Also in den 20er Jahren hatte man nicht mehr so viel Zeit und brauchte schnelle Beschleunigung und schnelles Abbremsen. Und demzufolge wird der Stirling-Motor bei einer Gleichlast immer interessant. Und immer wenn man die Last wechseln will, dann ist es uninteressant. Ja, der heute sucht nach Anwendungen auf jeglichem Gebiet. Und es ist klar, dass es eben bloß eine kleine Sparte ist. Und zwar kann man es nutzen, um aus Abfällen, aus Abgasen, aus Fackelgasen und Deponiegasen diese Bewegung des Gases zu erzeugen und damit dann die Bewegung des Kolbens zu erzeugen und dann die Bewegung des Kolbens wiederum nutzen, um Elektroenergie mithilfe eines Generators herzustellen. Und deshalb ist klar, dass es da was richtig Gutes tut, dieser Stirling-Motor. Es wird aus Abfall, aus dem, was keiner mehr haben will, wird was Gutes. Ach, noch interessant. Im Übrigen ist der Stirling-Motor doch noch auf anderer Ebene genutzt, und zwar bei der Anwendung von U-Booten, also bei dem Antrieb von U-Booten. Und zwar ist dort der ruhige Lauf sehr wichtig. Sie werden es ahnen, weshalb? Damit man das Gefährt schlecht orten kann. Ja, wo erfolgen die meisten Anwendungen des Stirling-Motors heutzutage? In den etwas ruhigeren Ländern, wo wir gerne Urlaub machen, Dänemark, Schweden und Norwegen. Okay.
Vielen Dank. Herr Dr. Heinrich, Sie haben natürlich auch nicht zu viel Zeit. Und trotzdem haben Sie sich dem Stirling-Motor zugewendet. Einer 200 Jahre alten Technologie, die in den letzten 100 Jahren vernachlässigt wurde. Was erwarten Sie von einem solch alten Motor?
Ja, dieser alte Knabe, der passt ganz gut in unser Energiekonzept. So ein Klärwerk stellt in der Regel den größten Energieverbraucher dar in so einer Gemeinde. Und das ist auch bei uns so. Wir verkacheln dort ungefähr 800.000 Kilowattstunden an Elektroenergie im Jahr, sodass es darauf ankommt, alle Energiedargebote am Standort, alles was verfügbar ist, Sonne, Wind und eben dieses furchtbare Klärgas zu nutzen, indem man die edelste Energieform daraus macht, den Strom. Und ich habe es gerade angesprochen, Klärgas entsteht bei der Behandlung des Reststoffes Klärschlamm, methanhaltig, aber da ist noch ein Haufen anderer Krempel drin, der jedem Automotor sehr viel abverlangt. Und den Ottomotor muss man dort sehr, sehr pflegen. Und der alte Knabe Stirling verkraftet dieses Klärgas sehr gut, weil er mit externer Verbrennung arbeitet. Und der elektrische Wirkungsgrad ist zwar geringer, dafür ist er aber in seiner Eigenschaft, die Frau Professor sagte das gerade, ein gutmütiger, stabiler Dauerläufer zu sein, bei uns perfekt geeignet, Tag und Nacht Klärgas zu verstromen. Er hat einen sehr langen Wartungszyklus bei unserem alten Ottomotor, der bei uns seit 2007 läuft. Um den muss man sich täglich kümmern. Und wenn man nicht alle 400 Betriebsstunden, das ist ganz schnell rum, komplett das Öl wechselt, neue Zündkerzen ihm gibt, dann war es das. Und das Stirling ist da sehr gutmütig, aller 500 Stunden mal nach ihm gucken und aller 10.000 Stunden ist er mal dran mit einer kleinen Reparatur. Das ist also etwas sehr, sehr Schönes, was zu unserem Betrieb passt. Insofern nehmen wir uns die Zeit, weil wir sehr viel Zeit dann wieder sparen.
Ja, und man kann vielleicht daraus lernen, dass nicht nur in der Technik keine Idee überholt ist oder verloren. Es kommt die Zeit, zu der eine Idee wieder ganz aktuell werden kann. Ne? Also das als Hintergrund muss zu unserer Entschuldigung sagen, es ist uns bisher nicht gelungen, die Bilder an die Wand zu werfen vom Motor. Wir hatten einige Funktionszeichen, aber das lässt sich jetzt nicht ändern. Es hat hier in dem kleinen Zweckverband eine Forschungs- und Entwicklungsarbeit gegeben, um diese Anwendung des Motors hinzubekommen. Großer Aufwand wurde betrieben. Meine Frage an den Verbandsvorsitzenden und Bürgermeister: Hat diese ganze Entwicklung auch für den Gebührenzahler und den Bürger etwas gebracht?
Ja, kann man eindeutig mit Ja beantworten. Im Vordergrund steht die Wirtschaftlichkeit der Abwasserbehandlung. Aufgabe des Verbandes ist es, das Abwasser so gut wie nötig und so preiswert wie möglich zu reinigen. Moderne Technik und neue Verfahrensweise helfen natürlich dabei, die Betriebskosten zu sparen. Dazu zählen Kosten für Stromeinkauf genauso wie Wartung und Reparaturaufwand. Mittlerweile gelingt es, beispielsweise den Strombedarf der zentralen Dähranlage in Niederfrohna zu mehr als die Hälfte mit der Strommenge aus der Energieerzeugung zu decken. Ich glaube, das ist eine riesen Errungenschaft, die wir hier bei uns im Zweckverband erreichen konnten. Und ich glaube, das ist auch erst der Anfang für alle das, wenn wir weiterhin forschen bei uns im Verband, dass wir dann zu noch mehr Prozenten zur Eigengewinnung von Energie gelangen. Dies ermöglichte uns natürlich, wenn wir so hohe Selbstbeteiligung haben, seit dem Jahre 1998, trotz steigender Preise, die Gebührenerhöhung mit einer geringen Gebührenerhöhung auszukommen. Und selbst in den vergangenen Jahren eine Senkung der Gebühren zu erreichen. Außerdem haben wir öffentliche Einrichtungen eine gewisse Vorbildfunktion beim Umweltschutz und bei dem sparsamen Umgang mit diesen Ressourcen.
Vielen Dank. Gibt es in den Städten noch andere Beispiele der Energieeinsparung, Frau Professor Heinrich?
Ich spreche jetzt für die Stadt Limbach-Oberfrohna. Also meines Wissens gibt es dort einen Europe Energy Award. Also Sie wollen an diesem teilnehmen. Und zwar wollen Sie Energie sparen durch Eigenbewegung. Und hier sehen wir ja im Inneren, wenn sich da was bewegt, dann kann man auch Energie gewinnen. Und diese Idee finde ich total schön und auch passend zum Stirling. Also muskelelektrisch etwas anzutreiben und auch gleich was für die eigene Gesundheit zu tun. Ganz klasse.
Ja, für die eigene Bevölkerung was tun. Ich meine, das ist selbst für Niederfrohna ganz interessant geworden, da es ja jetzt auch für die Umstellung von Straßenbeleuchtung jede Menge Fördermittel gibt, werden wir demnächst unseren ganzen Ort umstellen auf LED, was uns eine enorme Einsparung bei der Straßenbeleuchtung bringen wird.
Vielen Dank. Frau Professor Heinrich, Sie kommen ja aus der Wissenschaft. Wenn man das mal realistisch betrachtet, war denn überhaupt in dem Alltag eines Zweckverbandes die notwendige Zeit oder herrschten die notwendigen Bedingungen, um ordnungsgemäße Messreihen zur Untersuchung des neuen Motors durchzuführen? Was sagen Sie dazu?
Na, das ist eine Entscheidungssache. Also, und die ist beim Zweckverband eben erfolgt. Da ist man positiv neuen Wegen gegenüber außen. Und man hat die nötige Geduld und die nötige Ausdauer, um das Optimum zu suchen. Weil das Optimum hängt ja immer von den Randbedingungen ab. Und außerdem ist das Finden des Optimums nicht sofort, sondern man muss immer mal einen Versuch starten, eine Messreihe durchführen, neue Parameter einstellen und immer sich selber in Frage stellen. Und das ist da vorbildhaft erfolgt. Und es sind Messreihen aufgenommen worden und es ist immer mit Geduld weitergearbeitet worden. Ich weiß, dass es auch manche Havarien dort gab und dass die eben zum Vorteil zur Verbesserung der Betriebsweise dieses Stirling-Motors genutzt worden sind.
Ja, man sieht also, dass die Verbindung von Wissenschaft und praktischer Erfahrung eine gewisse Möglichkeit gibt. Der Zweckverband hat durch die Nutzung regenerativer Energieumwandlung einen bestimmten Spielraum erhalten. Herr Dr. Heinrich, was machen Sie mit dem Spielraum? Woran arbeiten Sie jetzt?
Momentan berührt uns das Problem der Entsorgung unseres ausgefeulten Klärschlamms. Also nachdem er energetisch abgereichert ist, bleibt gegenwärtig nichts anderes aufgrund höherer und scharfer Grenzwerte, als ihn nach Lippendorf in die Verbrennung zu geben. Mit 75% Wasser brennt da nichts, sondern man entledigt sich einfach des Schlammes. Das ist sehr teuer und eigentlich eine sinnlose Angelegenheit. Der Klärschlamm ist vielmehr eine wertvolle Ressource. Er beinhaltet sehr viel Phosphor und könnte Mineraldünger, der aus Marokko importiert wird und sehr viel Uran und andere Schadstoffe auf unsere Felder verteilt, in wunderbarer Weise ersetzen. Und wir haben dort seit 2-3 Jahren Versuche gemacht, mit unserem Klärschlamm ihn zu trocknen, dass er auf etwa 90% Trockensubstanzgehalt kommt, also noch 10% Wasser enthält und damit einen hohen Heizwert hat, und ihn anschließend zu erhitzen, und zwar für wenige Minuten bis auf etwa 600 Grad Celsius unter Luftabschluss. Und dann zersetzt sich dieser Klärschlamm thermisch, er mineralisiert vollkommen, ist sehr schadstoffarm und enthält dann 12-13% Phosphor in einer sehr leicht pflanzenverfügbaren Form. Und enthält obendrein, und das ist was sehr Schönes, etwa 20-30% Kohlenstoff, also mineralischen Kohlenstoff wie Ruß oder Graphit, was natürlich für den Boden etwas sehr, sehr Günstiges ist. Man denkt da an Terra Preta oder irgendwie sowas. Dort können die Bodenmikroorganismen sich immobilisieren. Dort können langsam abbaubare Schadstoffe mineralisiert werden. Die Speicherfähigkeit erhöht sich, die Humusbildung kann wieder einsetzen. Etwas sehr Schönes. Daran sind wir am Arbeiten und wollen eine Versuchsanlage errichten und hoffen, dass der Freistaat Sachsen uns dabei finanziell unterstützt. Ich habe das mal so mitgebracht. So sieht dann der Klärschlamm aus. Das ist so ein kohlehaltiges Pulver.
Ja, wenn wir uns erinnern, früher waren Kläranlagen einmal dazu da, schmutziges Wasser zu säubern. Jetzt hören wir, dass allerhand andere Dinge stattfinden, auch noch Phosphorrückgewinnung, alternative Energieumwandlung. Frau Professor Heinrich, wo soll das hinführen?
Zu vernetztem Denken soll das führen. Also es ist natürlich wichtig, dass ein Fluss von Stoff und Energie passiert. Und das fühlen wir ja selber jetzt auch schon in der Politik, wenn es zum Stillstand kommt, dann tut es irgendwann mal weh. Und es muss irgendwie was in Fluss kommen. Und diese Kreisläufe, die muss man wieder in Gang setzen. Und wir selber fühlen ja, dass diese Kreisläufe erstmal bei uns beginnen, dann beim Nachbarn und dann in der Nachbarschaft, in der örtlichen Nachbarschaft. Und in der Natur ist es ja auch so, dass es immer Flüsse gibt. Also ich selber komme heute Morgen aus dem schönen Rathenow und ich bin an einer Wiese vorbeigefahren, wo 100 Kraniche standen. Das war sehr beeindruckend und dann ist mir erstmal klar geworden, okay, der Kranichflug, das ist auch was Natürliches. Und das spricht dafür, dass man sogar die Waren aus China holen kann. Auf alle Fälle die Stoffkreisläufe, das betrifft alle Lebensbereiche und ich denke, dieses in Kreisläufen denken, das ist der Gegenentwurf zu diesem in aller Munde stehenden Industrie 4.0 Thema, wo ich denke, dass wir dadurch eigentlich zum Stillstand kommen. Also genau. Also ich denke, das ist ganz, ganz essentiell. Ja.
Dank. Ich denke, wir wollen es dabei belassen, um unseren Nachfolgern Zeit zu geben. Ich möchte Sie nur daran erinnern, die beiden Autoren sind noch auf dem Stand E201 gleich um die Ecke zu dem Buch und vom 5. bis zum 7. April findet hier auf dem Messegelände die TerraTech statt, eine Messe zur Kreislaufwirtschaft, Abfallentsorgung. Dr. Heinrich wird einen speziellen Vortrag zur Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm dort halten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.